Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute an einem der letzten lauschigen Sommernächte. Ja, Klimawandel, wir haben schon längst September, aber es ist noch schon lauschig nachts warm. Hat kurzfristig Vorteile, langfristig natürlich nicht. So, worum geht's heute? Heute geht es um das Fahrrad, sehr verallgemein gesagt. Ich habe mir nämlich den Alex von der Critical Mass Leipzig eingeladen. Hallo Alex.
Hallo.
Ja, erstmal, ich kann mir vorstellen, dass einige von den Hörerinnen und Hörern schon wissen, was die Critical Mass ist. Andererseits gibt es vielleicht auch ein paar, die da jetzt zufällig reingeschnuppert haben. Oder mal zielgenau, weil sie mal wissen wollten, was ist das eigentlich? Das klingt so komisch oder sie verstehen es nicht. Kannst du es mal kurz beschreiben, so, was ist die Critical Mass und vielleicht auch, wo kam es her, wie ist es überhaupt entstanden?
Also die Critical Mass als solche ist 1992 in San Francisco entstanden, an einem Freitag. Deshalb trifft man sich fast weltweit an einem Freitag. Es hat sich der letzte Freitag im Monat bei etwa 50% aller Städte, in denen es Critical Mass gibt, eingebürgert. Es gibt aber auch Orte wie Erfurt, wo das am Donnerstag ist. Man muss es halt passend machen, damit auch eine kritische Masse entsteht. In Leipzig ist es immer der letzte Freitag im Monat und das schon seit 2008.
Okay, und was ist denn da an dem letzten Freitag? Was passiert denn da? Also wer trifft sich? Was machen die Leute?
Salopp gesagt, sie fahren Fahrrad. Sie treffen sich rein zufällig an einem Ort. In Leipzig ist das meistens der Augustusplatz vor dem Gewandhaus und man fährt dann Fahrrad im Verband. Ist überhaupt nicht spektakulär, macht aber in großer Gruppe und mit Musik und so weiter und so fort sehr viel Spaß und man kann viele nette Leute kennenlernen. Die Bandbreite ist von kleine Kinder bis ältere Erwachsene. So dass man auch einen relativen Querschnitt der Gesellschaft hat.
Na gut, da muss ich jetzt sagen, einerseits bin ich persönlich nicht immer zufällig Freitag 18 Uhr am Augustusplatz. Andererseits kann ich auch alleine Fahrrad fahren. Also wo ist der Mehrwert?
Naja, der große Vorteil ist, dass man in gewisser Weise einen geschützten Raum hat durch die kritische Masse. Kritische Masse kommt eigentlich mehr oder weniger aus dem Südostasiatischen, wo Radfahrende so lange warten, bis es ganz viele sind und dann fahren sie erst über die Kreuzung, weil sie dann aufgrund ihrer Masse den Raum einnehmen und andere dann eben zwangsweise den Moment warten müssen. Also in China und auch in Vietnam und so weiter wurde das schon seit den 1930er, 40er Jahren praktiziert.
Organisiert oder ist das einfach so?
Nein, das ist auch nicht organisiert. Es ist einfach so, man merkt, dass man allein über diese große Kreuzung nicht kommt, insbesondere wenn es dort viel Kfz-Verkehr gibt. Und also wartet man. Man wartet so lange, bis viele andere auch da sind. Und wenn man dann das Gefühl hat, ey, jetzt sind wir aber richtig viele, dann fährt man los. Also und dann hilft man sich auch gegenseitig so über die Straße.
Letztlich im asiatischen Raum einfach so zufällig mehr oder weniger das strukturell entstanden, wie sowas halt manchmal entsteht.
Aus Notwendigkeit. Ja. Und wenn man das jetzt mal nach Europa runterbricht, gibt es ja hier auch eine gewisse Notwendigkeit. Radfahrende werden ja oft nicht so wahrgenommen. Der Postillon schrieb mal so scherzhaft, naja, es gibt ein Verkehrsmittel, das macht einen unsichtbar, das Fahrrad. Im Prinzip ist es so, dass Radfahrende, zumindest war das bis in die späten 2000er so, oft überhaupt nicht berücksichtigt wurden, sowohl in den Verkehrsplanungen nicht, als auch im Straßenbild waren sie ja nicht in Massen vertreten. Mittlerweile sieht das ja in Leipzig ganz anders aus. Wenn man sich heute im Berufsverkehr in Leipzig mit dem Fahrrad bewegt, ist man definitiv mit sehr vielen anderen Menschen unterwegs. Und auch so ist es in Leipzig mittlerweile so. Dadurch, dass wir keinen Winter mehr haben, da sieht man ganzjährig sehr viele Menschen in Leipzig Fahrrad fahren.
Das ist gerade interessant. Also ich persönlich bin seit 2014 in Leipzig und kann jetzt nicht sagen, also vielleicht auch nicht das Auge dafür gehabt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt krass viel mehr Fahrradfahrer geworden. Ich denke mal, es gibt einige, aus meiner Heimat sagt man Zugraste oder sag mal der Quotenschwabe oder wie auch immer halt hier, die jetzt nicht so verwurzelt sind. Kannst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf diese Wechsel, weil du hast gemeint, es war mal anders hier in Leipzig.
Ja, geil. Also,
Das war's vielleicht auch zeitlich so ein bisschen.
Ja, also um die Wende 1990 herum hatte Leipzig einen Radverkehrsanteil von 5%. Mhm. Mittlerweile sind wir bei fast 20%. Das heißt, fast 20% der Wege werden im Jahresmitte mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das sind dann mittlerweile mehr als Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Okay. Also das ist tatsächlich eine deutliche Steigerung, die man hier gemacht hat. Und dann ist ja auch die Bevölkerungszahl gewachsen von etwa, in den schlechtesten Zeiten waren es halt in Leipzig nur noch knapp über 450.000. Jetzt haben wir 600.000 Einwohner und das macht sich schon bemerkbar. Also wenn man jetzt an der Ampel steht, ist man nie allein. Da sind immer einige Leute, die da mit einem warten. Und das war in den 90er Jahren ganz anders. Also da war hier deutlich weniger Radverkehr. Da war Radverkehr tatsächlich noch so ein Nischensegment. Das hat sich deutlich gewandelt. Ganz besonders krass merkt man das natürlich in den zentralen Bereichen, ne? Also in den Gründerzeitvierteln. Dort wohnten damals ja auch deutlich weniger Menschen als heute. Ja. Und das sind aber auch die tendenziell radaffin sind. Und wenn die sich jetzt hier bewegen, dann sieht man die natürlich nicht nur in der Kali und in der Jahnallee oder auf der Anton-Bruckner-Allee, sondern man sieht sie halt in den gesamten urbanen Bereich, sieht man wahnsinnig viele Menschen Radfahren. Also wir führen jetzt hier gerade das Interview im Peter-Stein-Weg. Wenn wir uns hier vorne an die Straße setzen würden, könnten wir hier immer sehen, wenn eine Ampelphase ist, weil dann immer so 3 bis 8, teilweise 10 Radfahrende vorbeifahren würden.
Genau, ich kenne es ja auch hier aus der Gegend, gerade die Kali zum Beispiel lang, dass man einfach, da gibt es ja auch mal diese Ampeln, wo auch Fahrradampeln sind. Und also da muss schon das Wetter mies und die Uhrzeit noch mieser sein, dass man da mal alleine dran steht. So. Mhm. Also ist eigentlich immer was los. Jetzt mal zurück zu dem Critical Mass und was da so abläuft. Also im Endeffekt kann man jetzt sagen, so, es gibt da so die Zahl 15, habe ich gehört, die irgendwie für irgendwas ein bisschen relevant sein soll.
Die Critical Mass fährt in Deutschland nach § 27 Straßenverkehrsordnung, also die 27 spielt auch eine Rolle. und da steht geschrieben, dass mehr als 15 Radfahrende einen Verband bilden können. Also die Critical Mass ist keine Demonstration, das ist keine Versammlung, das ist auch keine Veranstaltung, sondern es ist im Prinzip eine Fahrt im Verband. Und wenn man die 15 überschritten hat, dann kann man bestimmte Regeln nutzen, die man sonst nicht hat. Ein Verband bewegt sich beispielsweise wie so ein großer Reisebus. Man bleibt also schön beieinander und es fährt eine Person vorne weg und der Rest fährt hinterher. Und wie bei dem Reisebus ist das so, wenn die Ampel zwischendurch rot wird, dann zerlegt sich der Bus nicht auf der Kreuzung und ein Teil bleibt zurück und der Rest fährt weiter, sondern beim Verbandfahrt ist es so, die erste Person fährt bei Grün rüber und der Rest fährt hinterher. Das ist insbesondere, wenn man dann mit vielen Leuten unterwegs ist, also nicht mit 20, 25 oder 30, sondern sagen wir mal 100 und mehr, dann entsteht natürlich so ein kleines bisschen Chaos, was ja durchaus auch ganz hübsch ist. Und bekommt man auch richtig viel Aufmerksamkeit.
Also die Grünphase von der Straße, die man kreuzt, kann dann durchaus mal auch so unter den Tisch fallen, weil da so ein recht großer Pulk jetzt vielleicht auch nicht mit Tempo 80, sondern eher gemütlich über die Kreuzung fährt. Aha. Was natürlich zufällig passiert.
Es ist immer alles zufällig.
Okay. Naja, aber es ist ja schön, dass ich, wie du schon sagst, wir haben ja so viele Fahrradfahrer in der Stadt, ja. Da ergibt sich das dann halt einfach. Hast du da vielleicht Erfahrungen, wo du sagst, okay, speziell, das war geil, das war irgendwie gut, das hat auch Aufmerksamkeit gemacht oder hat irgendwie einfach auch nur Spaß gemacht, war skurril, nackt mitgefahren oder keine Ahnung, irgendwas, wo du sagst, so, es ist ein Erlebnis, was vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, so, hey, ich muss da mal mitfahren.
Na, im Prinzip ist ja jede Critical Mass eine Critical Mass für sich. Besonders schön ist es, wir hatten so eine Phase, da hat es noch geregnet und manchmal hatte man dann sowas, dass obwohl es gerade geregnet hat oder obwohl es gerade regnete, dass trotzdem ganz viele Leute da waren und eine super Stimmung war und man gefahren ist und den Regen eigentlich so gar nicht mehr so wahrgenommen hat. Obwohl es ja, heutzutage sagt man ja, es ist schön, wenn es endlich mal wieder regnet. Hübsch sind natürlich auch immer Fahrten im Kreisverkehr. Da haben wir ja einen relativ großen am Clara Park. Und da kann es auch durchaus passieren, dass wir zu viele sind, um in diesen Kreisverkehr zu passen. Alles schon vorgekommen. Und dass man dann spontan zwei Critical Masses hat, weil die eine nach links rausfährt und also die eine in Richtung Südfahrstadt fährt und die andere in Richtung Lindenau. Ja. Alles schon vorgekommen, auch ganz hübsch. Und dann kann man sich auch irgendwann mal wiedersehen. Insgesamt ist es so, dass man schon sagen kann, also die Critical Mass fährt auch immer mit Musik. Es gibt also ganz viele verschiedene Musikstile, sodass man sich dann auch das suchen kann, was einem gefällt. Und findet man sich dann auch das eingesetzt. Und natürlich kommen auch viele Leute mit speziellen Fahrrädern. Also wer jetzt so ein Faible hat für spezielle Fahrräder, das ist ja auch so mal so ein bisschen sehen und gesehen werden.
Das, klar.
Ja. Und es gibt natürlich immer gute Unterhaltung.
Sind E-Bikes erlaubt?
S-Pedelecs sind ja keine Fahrräder im eigentlichen Sinn, die also nicht. Wenn man ganz normale Pedelecs nimmt, also die bis 25 km/h Motor unterstützt, ist das klar. Ne? Aber die mit dem Kennzeichen hinten dran sind keine Fahrräder, denen darf man auch nicht auf Radwegen fahren.
Ja. Genau, aber die klassischen E-Bikes, die man ja so kennt, die jetzt irgendwie aus dem Boden schießen wie die Pilze. Was hältst du davon, von diesen Dingern?
Gute Frage. Also mir sind sie zu langsam.
Okay. Nachvollziehbar.
Ja, man hat bis 25, man hat also einen super Start bis 25, alles gut. Und ja, aber man startet ja nicht nur, man fährt ja irgendwie auch noch weiter. Und dann ist es eher so ein Hindernis, weil man tendenziell doch schneller fahren würde als nur 25 km/h. Und da muss man aber wesentlich mehr Kraft aufwenden, als man mit einem normalen Fahrrad aufwenden müsste. Also für mich ist das nichts.
Okay.
Vielleicht irgendwann im Alter. Ne?
Genau, wenn da irgendwie die Steinespitzengeschwindigkeit für noch 25 ist, dann funktioniert es wieder.
Ja, genau.
Ich habe ja mal gelesen in irgendeiner Zeitschrift, ich glaube, die war von so irgendeiner Werbezeitschrift von BMW, dass man quasi bei Regen ja gar nicht wirklich Fahrrad fahren kann. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ich meine, du sagst jetzt, ihr habt auch eine große Critical Mass mit vielen Fahrrädern gemacht im Regen.
Ja.
Ist das eine Falschbehauptung letztlich gewesen von BMW?
Also Leipzig hat ja Dauerzählstellen und an den Dauerzählstellen kann man sehen, dass es auch an den Tagen, an denen es regnet, sehr viele Menschen gibt, die dort mit dem Fahrrad langfahren. Und das andere ist, dass es ja in Leipzig nicht mehr regnet. An für sich wäre es ja schon schön, wenn es jetzt endlich mal wieder ordentlich regnen würde. Wir haben jetzt 3 Jahre Dürre. In Leipzig vertrocknen überall Bäume. Wir haben tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil Leipzig überhaupt nicht auf diese Trockenheit vorbereitet ist. Wir leben ja hier in einer Gegend, in der es sowieso schon nicht viel regnet und dass es nun mehr oder weniger gar nicht mehr regnet, das ist schon katastrophal. Also wir haben jetzt hier, wir rennen mit großen Schritten auf Wasser, akuten Wassermangel zu.
Naja, das ist wahr. Da empfehle ich übrigens auch die Podcast-Folge mit dem Andreas Sickert, dem Stadtförster der Stadt Leipzig zum Zustand des Auenwaldes, der natürlich auch ein bisschen leidet unter der Wasserknappheit.
Ein bisschen ist gut.
Ja.
Der ist sowieso schon viel zu trocken, der braucht ganz dringlich Wasser. Man müsste den Wasserspiegel der neuen Luppe um 3 Meter anheben, nur damit der Auenwald nicht austrocknet. Und das muss man nicht irgendwann machen, das weiß man seit den 90er Jahren, dass man das machen muss, nur tut das keiner.
Na gut, da kommen wir jetzt an einen ganz kritischen Punkt. Also was man über Klima und so weiter schon alles weiß und wie lange und was noch keiner getan hat, da kann man auch jetzt, glaube ich, einfach kurz rumschreien und irgendein Glas an die Wand werfen und sagen, scheiße, man hätte es doch eigentlich ahnen können. aber es ist jetzt vielleicht ein großes Fass.
Es gibt auch nach wie vor kein Konzept zur Wasserzurückhaltung. Also es wird ja nach wie vor alles Wasser einfach nur schnellstmöglich durch die Leipziger Kanäle gejagt. Also von Flüssen kann man hier in Leipzig nicht reden, das sind ja einfach nur Abflussrinnen. Hauptsache das Wasser ist weg. Das ist ein Problem, wenn es nicht mehr regnet.
Das stimmt, ja, weil das füllt sich ja nichts und da geht ja auch Wasser zur Seite in den Boden rein eigentlich oder sollte. Ja. Nochmal zu Critical Mass zurück. Gibt es irgendwelche Sachen, wo jetzt jemand sagt, so, oh, da will ich auch mal mitfahren? Muss man auf irgendwas achten? Also habt ihr ein Auge drauf, dass das Fahrrad dann auch verkehrstauglich ist zum Beispiel?
Also jede Person ist eigenverantwortlich unterwegs. Also es gibt niemanden, es gibt keine verantwortliche Person. Das sollte man mal wissen. Mhm. Es kann auch jede Person, die lustig ist, vorne wegfahren. Es gibt immer genug Leute, die korken, das heißt, sich vor den Gegenverkehr stellen. Das ist, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, ist das notwendig, weil wenn die Ampel rot wird, dann hat man das Problem, dass natürlich der Verband weiterfahren soll, aber der Querverkehr das in der Regel nicht so versteht, das erwarten soll, und deshalb stellen sich da immer Leute davor und korken. Das funktioniert auch ohne jegliche Absprache relativ gut. Und zumindest hat man diesbezüglich noch keine Probleme. Und ansonsten schadet es natürlich nicht, wenn man ein bisschen aufmerksam ist. Ne? Also das schadet nie. Aber man braucht jetzt keine besonderen Voraussetzungen. Man muss auch nicht besonders schnell Fahrrad fahren können oder so. Also wir fahren im Schnitt zwischen 12 und 14 km/h. Das können auch Kinder.
Mhm. Fahren auch mit manchmal.
Ja, fahren viele Kinder mit. Ja. Also das ist zwar... Die Leipziger Zeit ist mit 18 Uhr da nicht besonders kinderfreundlich, weil das in der Regel so diese Zeit ist, so zwischen Abendbrot essen und ins Bett gehen. Aber es gibt durchaus auch Kinder, die mitfahren.
Ist ja mal ein Highlight im Monat dann vielleicht.
Genau, ist es ja nicht jeden
Tag. Vielleicht muss Abendbrot oder ins Bett gehen mal weg.
Genau, also da fahren immer Kinder mit, und wir sind mittlerweile auch so, dass man ja auch jederzeit später noch nachkommen kann. Also dadurch, dass wir jetzt mittlerweile auch relativ viele sind bei der Critical Mass, geht sie auch deutlich länger, als sie in den frühen 2010er Jahren gegangen ist. Also wir sind jetzt schon häufiger mal so bei gut 3 Stunden. Mhm. 3 Stunden durch Leipzig fahren, aber hübsch.
Ja, ist ja auch eine schöne Stadt. Ich meine,
genau,
macht man
und
ja
so lange,
auch ein bisschen da auch gerne irgendwie.
Und so lange, wie man das Gefühl hat, dass es noch Leute gibt, die noch lustig sind zu fahren, kann man fahren. Man kann ja auch jederzeit aussteigen. Meine Meinung ist auch, jetzt habe ich keine
Lust. Schließen sich dann auch spontan welche an unterwegs?
Ja. Also jetzt nicht die Massen, aber es kommen natürlich auch immer noch ein paar Leute mit, und es kommen auch immer irgendwelche Leute später, weil sie halt noch nicht um 18 Uhr können.
Wie ist denn das?
Man findet uns über die Critical Maps. Das gibt so eine App für das Smartphone, und wenn man die Critical Maps installiert hat, dann findet man die Gruppe auch.
Und dann findet man auch live quasi, man weiß, wo ihr seid. Das ist natürlich ein Vorteil. Da gibt es ja noch was, habe ich gelesen. Ich habe mich ja mit ganz viel Recherche vorbereitet und habe 5 Minuten auf eurem Twitter-Account verbracht. Und zwar das Radwanderkino. Was soll denn das sein? Kann man sich das vorstellen?
Das Radwanderkino ist ja... Ja, das ist nicht von der Critical Mass. Aber da fährt man eigentlich nur so durch die Stadt und guckt dann Kurzfilme an Häuserwänden.
Okay.
Aber ich glaube, dieses Jahr ist das schon komplett durch. Das wird es dann erst wohl nächstes Jahr wieder geben. Aber es gab jetzt eins im Anschluss an die Critical Mass letzten Freitag im August. Am letzten Freitag im September wird es wahrscheinlich keins geben.
Bei allem Spaß an der Sache, ich meine, habt ihr auch eine gewisse Botschaft oder irgendwas dahinter. Und das hängt, wie ich vermute, ein bisschen damit zusammen, wie die grundsätzlich auch die Radsituation in, also erstmal grundsätzlich natürlich dieses Ungleichgewicht zwischen, der Autofahrer ist natürlich selbstverständlich ein Verkehrsteilnehmer und der Fahrradfahrer, naja, soll man bitte Platz machen, so, das ist natürlich so ein Ding. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch die konkrete Fahrradsituation in Leipzig. Da ein bisschen was?
Naja, also ganz grundsätzlich, die Critical Mass ist nicht politisch. Das sollte man schon wissen. Mhm. Also es wird sicherlich Leute geben, die das auch für sich politisch nutzen und auch instrumentalisieren. Ja, es gibt ja
so
auch,
immer, hier mit dem
es gibt ja auch immer Leute, die in Parteien sind und die dann kommen, wenn irgendwie Wahlkampfzeit ist oder so, und dann tauchen die ja immer überall auf. aber so im Großen und Ganzen ist es so, dass die Critical Mass nicht politisch ist. Es ist auch keine Versammlung, keine Demonstration oder so. Es gibt manchmal in ganz seltenen Fällen auch tatsächlich sowas, so ein Gemisch aus Critical Mass und Demonstration. Das wird es, das fällt dann so, dass man zum Beispiel auf diesem Critical Mass Tag tatsächlich eine Demonstration anmeldet, die man bewirbt, weil man eine bestimmte Sache vorhat. Also aus Halle kenne ich das zum Beispiel, dass die dann gerne mal über die Hochstraße fahren wollen, und das können sie halt nur, wenn sie vorher eine Demonstration angemeldet haben. Mhm. Aber in Leipzig ist es so, einfach nur fahren nach § 27 nicht politisch. Und sicherlich gibt es auch Leute, die sagen so, ja, ich fahre da mit, um zu zeigen, dass wir viele sind, oder ich fahre mit, weil ich gerne in großer Gruppe Fahrrad fahre, oder ich fahre mit, weil da treffe ich nette Leute. Also die ganz Bandbreite ist ganz schwierig, ganz breit, und manche werden auch einfach nur mitfahren, weil sie da schon immer mitfahren, weil das so feste Termin im Kalender ist, oder weil Freunde mitfahren oder und sagen, hier komm mal wieder vorbei. Und es gibt auch Critical Mass Beziehungen, also so Leute, die sich auf der Critical Mass kennengelernt haben.
Auch schon Critical Mass Kinder, die daraus entstanden sind?
Ist mir noch keins bekannt, aber sollte das dann bestimmt auch bald mitfahren. Ne? Also seit 2008 gibt es die ja ganz regelmäßig. Es gab in Leipzig auf jeden Fall schon so ab 2004, 2005 immer mal vereinzelt Critical Masses, aber noch nicht so in fester Terminfolge. Das ist sozusagen, das war dann irgendwann, kam dann, also 2008 war es auch immer noch sonntags und in der Lutherkirche im Clara Park, in Johanna Park, dass man sich getroffen hat. Und ab 2009 ging es dann, zog sie um auf den Augustusplatz und jeden letzten Freitag im Monat. Und dann kam es auch tatsächlich relativ schnell zu sehr vielen Menschen, die dort sich getroffen haben. Und es
ist was los auf dem Augustusplatz, da kommen
ja,
viele vorbei.
Da kommen viele vorbei. Und ja, und das war dann auch so, dass das relativ schnell auch Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Und da gab es dann die im Mai 2009, wo dann die Polizei das auch eskalieren ließ. Über solche Phasen sind wir lange hinweg. Es gibt, man liest das immer mal noch so aus anderen Städten, aber hier in Leipzig ist es recht entspannt mit der Polizei. Es gab dann auch Gespräche mit dem damaligen Polizeipräsidenten Horst Wawczynski noch, und es gab auch mal ein Gespräch mit Bernd Merbitz und mit Thorsten Schulz, steht jetzt noch aus diesbezüglich. Aber so im Großen und Ganzen ist es angekommen, ist es ein Teil dieser Gesellschaft, dass Leute an einem Freitag auch mal in großer Gruppe Fahrrad fahren.
Und das widerspricht ja keinem gültigen Recht, sondern es ist ja alles...
Ja, das schon, aber wir wissen auch, dass es nicht immer so ist, dass die Menschen, die Recht durchsetzen sollen, auch wissen, was Recht ist.
Das ist wahrscheinlich dann diese Eskalationsgeschichte gewesen.
Ja, genau. Also da hat Polizei Leute vom Fahrrad gerissen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Und dann haben wir auch noch Geschichten mit Polizei hat gelogen, Meineid, all die ganz, was man so erwartet. Okay. Das ganze Programm, ne? Also so mit, die sind bei Rot rübergefahren und der Polizist stand neben uns und hat so geguckt, wie wir bei Grün gestartet sind, an der roten Ampel gehalten haben und so. Ja. Also lauter solche Sachen, aber da sind wir drüber hinweg, das kommt hoffentlich auch nicht wieder. Jetzt ist es in Leipzig immer entspannt. Manchmal kommt auch Polizei, also in der Regel ist keine Polizei dabei, sollte man auch wissen. Manchmal kommt Polizei, fährt so ein bisschen hinterher und dadurch, dass die ja nicht jetzt unmäßig viel, also nicht massenhaft Personal haben, fahren sie auch tatsächlich meistens nur so ein paar Minuten mit und dann machen sie auch wieder den Bogen. Ja.
Du bist also wahrscheinlich, vermutlich schon ein paar Mal und ein paar Kilometer und auch an verschiedenen Orten durch Leipzig gefahren, so in deinem Leben, mit dem Fahrrad. Wie würdest du Leipzig so einschätzen als in seiner Fahrradtauglichkeit?
Das ist eine relativ komplizierte Frage. Vielleicht muss man das mal auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also was man für Leipzig auf jeden Fall erstmal feststellen kann, ist, dass wir eine sehr hohe Nutzung des Fahrrades haben durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Altersschichten, durch alle sozialen Schichten. Mhm. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass die Situation erstmal gar nicht so schlecht sein kann. Wir haben Ecken in Leipzig, die nicht so toll sind, wo man sich tatsächlich wünschen würde, dass möglichst bald etwas passiert. Und das ist zum Beispiel die Annalie, die Käthe-Kollwitz-Straße, die also auch schon länger Thema, der Promenadenring. Ja, mhm. Ganz als zentrales Infrastrukturelement dieser Stadt. Und dann ist sie für den ÖPNV okay, für den Fußverkehr und Radverkehr katastrophal und für den Kfz-Verkehr viel zu gut. Also insbesondere, wenn man dann davon...
Fahrspurig sowas, ne?
Teilweise. Ja, je nachdem, wo man sich aufhält, kann man auch schon mal über 8 Fahrspuren stolpern. Ja, Das muss natürlich geändert werden. Das ist aber jetzt nicht Aufgabe der Critical Mass, das zu ändern. Aber es ist auch, wenn man in sehr großer Gruppe Rad fährt, ist es auch schön, wenn man viel Platz hat, um sich auszubreiten. Nee. Was man jetzt ja bei der Radnacht auch wieder sehen konnte. Ne? Aber die ansonsten ist es so, dass wir hier allein dadurch, dass wir relativ viele Grünzüge haben, die durch Leipzig gehen, auch relativ viele Strecken haben, die autofrei nutzbar sind. Da haben wir tendenziell aber das Problem, dass der Belag katastrophal ist. Also Wegebau funktioniert in Leipzig überhaupt nicht. Die Straßen sind in der Regel in einem nicht so dollen Zustand und die Wege in den Grünanlagen sind in der Regel noch schlechter. Das ist wahrscheinlich so ein Markenzeichen.
Schlaglöchern und allem.
Ja, Schlaglöchter. Und das Selbstverständnis in Leipzig ist, wir kippen da irgendwo eine Schippe Dreck hin und dann ist das ein guter Weg. Ist es natürlich nicht und führt dann am Ende auch zu zahlreichen Problemen. Ja? Also wenn ich irgendwo Schotter hinkippe, dann ist das tendenziell eine Gefahrenstelle. Kann man auch sehr schön an der neuen Linie in Leipziger Süden sehen, wo permanent Leute ausrutschen auf dem Schotter. Ne? Also okay. Da kann im Minutentakt stürzen da Leute an bei schönem Wetter. Ja, also
man kann sich einen Stuhl hinstellen, setzen.
Ja, und ja da gucken, kann man, genau. Ja, also, man muss man sich aber auch fragen, wie kommt man auf diese Idee, dort, also einen Weg mit so einer Frequentierung zu schottern. Also In jedem anderen Provinznest wird das asphaltiert, nur in Leipzig nicht.
Okay. Naja, manchmal ist Idee vielleicht schon das größte, zu große Wort für einen Handlungsantrieb, sag ich mal.
Aber man kann ja parallel dann die Coburger Straße fahren, in der Critical Mass ist es dann wieder hübsch. Ne? Was das anbelangt, also Straßenbau in Leipzig ist katastrophal.
Na, wir haben ja auf jeden Fall den Vorteil, dass die Stadt an sich einfach jetzt nicht irgendwie in den Alpen liegt, sondern halt sehr, sehr ebenerdig ist. Also ich war mal auf dem höchsten...
Flach wie eine Scheibe.
Genau, ich war mal auf dem höchsten Hügel, als ich recht neu in Leipzig war. Und als wir da oben waren, habe ich gefragt, wo geht's denn zum Hügel? So. Und das war kein Witz, sondern das war wirklich so gemeint. Also die 2 Minuten da hochlaufen. Aber gut, für ein Fahrradfahrer natürlich ein Vorteil. Und ansonsten so jetzt von der stadtbaulichen Entwicklung auch, also es muss ja nicht alles gut sein immer, aber interessant finde ich ja vor allem, ist eine Entwicklung zu sehen? Also ist da eine Entwicklung pro Fahrrad überhaupt mal aufgetaucht oder ist das auch wirklich gut oder wie würdest du so einschätzen, so als einer, der viel Fahrrad fährt eben?
Oh, wir hatten einen ganz krassen Aufbruch in den späten 2000ern und frühen 2010er Jahren. Und das endete ganz abrupt im Jahr 2017. Im Jahr 2017 war plötzlich Schluss mit der Radverkehrsförderung. Seitdem ist ja in Leipzig mehr oder weniger nichts passiert.
Gibt es da Gründe?
Ja, es gab personelle Veränderungen, es gab den ausdrücklichen Wunsch, bestimmte Sachen nicht mehr zu tun, zum Beispiel Radfahrmarkierungen sollten nicht mehr kommen oder nur noch nach längeren Diskussionen mit dem Oberbürgermeister, wie auch immer. Das war jetzt ja auch ein Teil des Deals der Absprachen zur Unterstützung des Oberbürgermeisters, dass alle angeordneten Radfahrmarkierungen jetzt auch umgesetzt werden. Und im Rahmen des Klimasofortprogramms sind ja auch noch weitere Straßen benannt worden, die jetzt Markierungen bekommen sollen, die auch schon längst markiert worden wären, weil sie Teil des Radverkehrsentwicklungsplans sind. Die aber nicht gekommen sind, weil es nicht gewünscht war von bestimmten Leuten in der Stadtverwaltung.
Kann man das näher benennen?
Ja, ich meine, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ne? Also wenn etwas gar nicht geht, dann ist es der Oberbürgermeister, wo man dann tendenziell sagt, der da.
Gut, ist aber auch manchmal nicht richtig. Also es ist also auch, ist das manchmal denke, ist sowas auch sehr verkürzt.
Natürlich ist das verkürzt.
Ich weiß es nicht, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber.
Und davor, also bis 2016, 17 konnte man immer sagen, in Leipzig wird zwar baulich jetzt nichts getan, aber es gibt immerhin Markierungen und Bügel. Die Frau, die die Fahrradbügel aufgestellt hat, ist in Rente gegangen und dann dauert es auch eine Weile, bis die Stelle wieder besetzt war und dann passiert halt auch erstmal nichts. Und dann braucht man ja, muss man jetzt. Dann gab es die Veränderung, dass man Fahrradbügel nicht mehr am Fahrbahnrand aufstellt, sondern nur noch auf Gehwegen oder Gehwegnasen. Am Bau einer Gehwegnase ist aber mittlerweile, also muss man erst planen und dann sind Gehwegnasen mittlerweile auch richtig teuer. Also eine Gehwegnase kostete früher zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Mittlerweile liegen wir bei 50.000 bis 100.000 Euro pro Gehwegnase. Das ist unfair. Diese Vorstreckung im Kreuzungsbereich. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, dass 6 Gehwegnasen in der Georg-Schwarz-Straße kosten jetzt demnächst irgendwie 400.000 Euro, nur um mal so ein Gefühl zu bekommen und dann nur um vielleicht 3 Fahrradbügel aufzustellen und einen Baum zu pflanzen, das ist unverhältnismäßig teuer. Natürlich kann man sagen, hätte man ja auch gleich mitbauen können, hätte man auch, das ist richtig, aber wenn es jetzt darum geht, wie kommen wir denn voran, also dann würde man ja sagen, macht das Einfachste, was geht, stellt die Bügel einfach am Fahrbahnrand auf, ne? Also Das kostet dann irgendwie 200 Euro.
Na gut, das ist natürlich ein Unterschied. Ja, also, klar. Also muss man nur noch den Bügel aufbauen halt und nicht noch ein Stück Straße dazu quasi oder Gehweg.
Ja.
Wie ist denn das jetzt, um jetzt mal diese kleine Brücke noch zu schlagen? Siehst du jetzt auch in Sachen Klimawandel Fahrräder als Zukunftstechnologie vielleicht für Innenstädte oder? Wo bewegt man uns da, um da jetzt vielleicht eine realistische Einschätzung zu kriegen? Weil ich, man kann jetzt auch nicht alles mit Fahrrädern lösen, ne? Das ist logisch, aber man kann auch nicht sagen, würde ich jetzt behaupten, nö, wir brauchen ganz viele Privat-Pkw in der Stadt, würde ich jetzt auch widersprechen, aber du bist da jetzt vielleicht näher dran an der Thematik.
Wo würdest du denn sprechen? Ja, uns muss es vor allem erstmal gelingen, den Kfz-Verkehr deutlich zu reduzieren. Das wird natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe werden. Und das wird nicht dadurch funktionieren, dass wir sagen, wir machen Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV attraktiver, weil das ist ein Prozess, der sehr lange dauert. Sondern man muss den Kfz-Verkehr, also das Autofahren, unattraktiver machen. Erheblich unattraktiver. Indem man sagt, okay, wir reduzieren die Stellplätze im öffentlichen Raum. Dort, wo es noch welche gibt, kosten sie richtig Geld. Man muss das Falschparken auch tatsächlich ahnden. Ne? Mhm. Also das sind so Sachen, wo man sehr viel schon tun kann. Wo Leipzig viel mehr tun könnte, als es aktuell tut. Und natürlich in gleichen Atemzug dann ÖPNV attraktiver machen, Radverkehr attraktiver machen, Fußverkehr attraktiver machen. Aber etwas zu verschlechtern ist natürlich tendenziell leichter umzusetzen, als etwas zu verbessern. Ne? Also der Stadtrat hat jetzt beschlossen, dass 3 Straßenbahntrassenerweiterungen kommen sollen. Bis 2023 sollen die Vorplanungen vorliegen. Wir haben jetzt 2020, in 3 Jahren sollen die Vorplanungen vorliegen. bis das dann alles durch ist und man bauen kann, haben wir 2026, 27 und vor 2030 wird wahrscheinlich kein einziger Meter gebaut worden sein. Also, ne, und da sind, ja, genau, sind 10 Jahre weg. Und das, so, man sollte halt immer auf dem Schirm haben, wenn, also wir haben einen sehr, sehr hohen Handlungsdruck und den haben wir halt nicht erst irgendwann, sondern der ist jetzt da. Und er wird jedes Jahr stärker. Also muss man schauen, wo man mit kleinen Maßnahmen schon große Wirkungen erzielen kann. Und dann grundsätzlich das eine tun, das andere nicht lassen. Ne? Also es ist ja kein Entweder-Oder. Das ist ja oft in der Wahrnehmung so, naja, wenn, oder dass man Abhängigkeiten denkt. Und dieses, wenn der ÖPNV irgendwann mal attraktiver ist, dann können wir auch mit den Öffis fahren. Da kann man lange warten. Also,
das, naja, heißt, das ist halt Politik, ne? Also dieses entweder den Klimawandel bekämpfen oder die Arbeitsplätze halten, ist ja genau so ein Ding, wo man sich denkt, okay, es zieht einem die Schuhe aus, wenn man das mal genauer anschaut. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber
so, na gut, halt Arbeitsplätze Politik, spielen ja nur in bestimmten Bereichen eine Rolle.
Naja, vor allem ist es ja in dem Fall auch wirklich das Ding, dass, genau, dass halt irgendwie die, also eine Energiewende ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Ja. Erstmal, da brauchen wir Arbeitsplätze, die hätten wir dann definitiv. Aber gut, das ist altes Problem der Politik, ne?
Ja. Und das Fahrrad wird auf jeden Fall bei der Verkehrswende eine zentrale Rolle spielen. Die allergrößte Rolle wird allerdings der ÖPNV spielen. Also man braucht ein Massentransportmittel, wenn man eine Verkehrswende möchte. Das heißt, die Berliner Strategie, das Straßenbahnnetz auszubauen, ist auf jeden Fall die richtige Strategie. Und ich hoffe, dass in Leipzig das Straßenbahnnetz auch bald wieder erweitert wird und nicht weiter schrumpft. Ne? Also das Leipziger Problem ist ja, dass der ÖPNV, also die Leipziger Verkehrsbetriebe, sind nicht in der Lage, ihr Straßenbahnnetz zu erhalten.
Okay.
Sie fahren auf Verschleiß und das massiv. Und jetzt hat man immer mal irgendwo dann Strecken stillgelegt und wollte das ja jetzt auch wieder tun, in der Richard-Lehmann-Straße wieder ein Stück stilllegen.
Ersatzlos stilllegen.
Ersatzlos stilllegen, ja. Irgendwann kommt möglicherweise in der Kurt-Eisner-Straße, Semmelweis-Straße eine Trasse, vielleicht irgendwann mal, man weiß es nicht, das nennt sich dann Südsehne. Bis da soll ja auch eine Planung gemacht werden bis 2023, aber die Inbetriebnahme wird ja nicht vor 2035 oder 2040 sein. Man hätte also mindestens erstmal 20 Jahre lang keine Straßenbahnstrecke als Ausweichroute. Da muss ich auf jeden Fall etwas tun. Und ich habe die Hoffnung, dass der Stadtrat erkennt, dass es mit den LVB, so wie es läuft, nicht läuft. Da muss auf jeden Fall richtig was passieren, damit die LVB aufhören, also aus dieser Abwärtsspirale kommen, in der sie sich seit 1990 befinden. Also wir, okay. Also, oder, naja, nicht seit 1990, aber so seit den 90ern. Also tatsächlich, also wenn man jetzt auch guckt, Anzahl Langsamfahrstellen, also 2005, 2006 waren wir mal relativ gut, da gab es relativ wenig Langsamfahrstellen. Da gab es so 2 Kilometer Langsamfahrstellen im Leipziger Straßenbahnnetz. Mittlerweile sind wir wieder bei 15 Kilometer Langsamfahrstellen und das kostet richtig Geld.
Langsamfahrstellen heißt was genau?
Dass die Straßenbahn nicht mit der geplanten Geschwindigkeit fahren kann. Also das heißt nicht mit 50 fahren kann, sondern teilweise nur mit 10 km/h. Oder mit 30, also es gibt eine Reduzierung
auch nicht so sinnvoll.
Und das sind auch zentrale Stellen, wie in der Dresdner Straße fährt halt die Straßenbahn auf einem Abschnitt von 100 Metern mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h.
Weil die Strecke da schon so marode ist? Oder
ja, weil da, genau, die ist halt abgewirtschaftet.
Ja. Würde also, dann die Straßenbahn kaputt machen, wenn man sie dauernd drüber brettert?
Das ist das andere Problem, die LVB kriegen die Räder nicht rund und die Gleise nicht geschliffen. Das ist
naja, das habe ich gleich mal
Interview. Wir kommen ganz relativ schnell weg vom Thema Critical Mass.
Ja,
aber
ja,
man hört es ja.
Aber es hängt ja zusammen letztlich.
Man, ja, und man man hört es, wenn man in Leipzig unterwegs ist. Die Straßenbahnen in Leipzig sind extrem laut. Es poltert überall, es rattert, es scherbelt. Jede zweite Bahn, die durch die Eisenbahnstraße morgens ausrückt, hat einen Radschaden. Das dauert dann natürlich nicht lange, dann hat man einen Gleisschaden. Insbesondere, wenn die Gleise dann auch nicht regelmäßig, und regelmäßig heißt eben nicht einmal im Jahr, sondern einmal pro Woche mit einem Schienenschleifwagen beglückt werden. Ne? Also das kriegen die FVB nicht gebacken.
Ich würde nochmal zum Fahrradfahren zurückkommen. Quasi so als Abschluss, weil es ist, also hängt auch ein bisschen zusammen mit diesem Verkehrswende und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt das vergleiche, also ich fahre auch viel Fahrrad, ich habe nie einen Führerschein gemacht, das ist Zufall gewesen, wohlgemerkt. Aber ich bin da relativ dankbar für den Zufall, bin jetzt selber 40 und fit, dadurch, dass ich auch viel Fahrrad fahre. Wenn ich mir das vergleiche mit so manchen permanent Autofahrer, in meinem Alter auch einfach, bist du, glaube ich, ähnliches Alter so, irgendwo da wahrscheinlich viel älter und fährst einfach viel mehr Fahrrad und ich sehe es nur nicht jetzt. Was würdest du jetzt auch sagen, also mal abgesehen von den ganzen gesellschaftlichen, strukturellen, auch klimatischen Dingen, sondern so ganz für mich persönlich oder für die Hörerinnen und Hörer persönlich, welche Vorteile hat man davon, wenn man sagt, okay, lass das Auto stehen, fahr Fahrrad?
Na, für die meisten Menschen ist es erstmal ein finanzieller Vorteil. Autofahren ist extrem teuer. Das Auto ist ein Luxusgut und das wird nur so nicht so wahrgenommen, weil es von allen Seiten irgendwie subventioniert wird. Ja, wenn du dir eine Packung Kekse kaufst, dann subventionierst du den Autoverkehr mit deinen 7% Mehrwertsteuer. Aktuell sind es ja nur 5, aber ja, also das ist...
Nicht mit den ganzen Prozenten, aber es steckt halt was drin.
Klar. Genau, es steckt was drin und so ein PKW-Stellplatz im öffentlichen Raum kostet in der Bereitstellung jedes Jahr 1.000 Euro. Ja, da muss ja auch gewartet werden, muss gereinigt werden, irgendwann ist er kaputt, da muss er erneuert werden. Ja, das haben die Leute ja nicht so auf dem Schirm.
Gut,
ja, die nutzen diesen öffentlichen Raum kostenlos.
Wenn man jetzt genau diese Gelder nimmt, die jetzt beim Endkunden nicht ankommen, also diese Kosten, wie ich habe ja meinen Stellplatz, kostet mich ja nichts. Mhm. Wenn man die jetzt rausnehmen würde, sagen würde, okay, das Geld ist frei, weil wir jetzt einfach keine Stellplätze mehr haben, keine Autos mehr haben, so mal sehr einfach gesprochen, dann ist da auch schon wieder eine Masse an Geld vorhanden, die möglicherweise das Stadtbild verschönern könnte. Was wieder mir persönlich dann auch einen Vorteil bringt, ist ja schöner, also auch für die Psyche einfach schöner, in einer schönen Stadt zu leben, als meinetwegen, naja, ich will jetzt keinen Städtenamen sagen, aber irgendwie so einem, ja, also einer nicht schönen Stadt quasi. Ja.
Wolltest du gerade Stuttgart oder Wuppertal sagen?
Nee, ich war mir nicht so sicher. Ich wollte Bottrop sagen, aber ich habe gehört, dass Bottrop gar nicht so hässlich sein soll, wie es klingt.
Ach so.
Das ist nämlich so mein Synonym für hässliche Stadt, aber wahrscheinlich wegen einem hässlichen Namen. Und ich war mal in Hannover und Hannover ist wirklich schön. An sehr vielen Stellen, das ist, glaubt man nicht. Und an den Stellen, wo es nicht schön ist, ist es interessant. Also
so interessant wie Chemnitz.
Das kann sein. Bei Chemnitz ist ja vor allem die Bahnverbindung interessant nach Chemnitz. Das ist ja sehr spannend.
Zeitreise nennt sich das.
Ja, die werde ich auch irgendwann mal machen. Da freue ich mich drauf.
Gut, natürlich hat eine Stadt deutlich mehr Geld zur Verfügung, wenn sie davon nicht Straßeninfrastruktur erneuern muss. Ne? Also so ein Straßennetz kostet einen Haufen Geld.
Klar.
Und die Stadt Leipzig hat gar nicht das Geld, das Straßennetz zu erhalten. Was ist nämlich auch, was man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat. Also so eine Hauptnetzstraße muss alle 40 Jahre erneuert werden. Das ist im Jahr 2030, müssen also alle Straßen erneuert werden, die seit der Wende 1990 erneuert wurden. Wir haben aber im Jahr 2030 sehr viele Hauptnetzstraßen noch nicht erneuert, die vor der Wende gebaut worden sind. Und dazu kommen dann noch die Nebenstraßen, die man so alle 70 bis 100 Jahre erneuern muss. Das wird man auf jeden Fall auch merken. Also auch es ist ja nicht so, dass nur die LVB hier auf Verschleiß fahren. Ne? Auch das Straßennetz ist ja in einem katastrophalen Zustand. Und das hängt auch, Leipzig ist auch noch eine Stadt der Brücken. Leipzig hat mehr als 450 Brücken, also mehr als Venedig. Ja, aber gegen Hamburg, Köln und Berlin kommen wir nicht an. Und Brücken kosten wahnsinnig viel Geld. Wir haben hier die Thematik, die Brücken aus DDR-Zeiten sind marode und die Brücken aus der Jahrhundertwende, also um 1900, sind auch marode. Das heißt, alle Brücken im Auenwald müssen erneuert werden. Das sind also große Brücken wie die Zeppelinbrücke und die Landauer Brücke. Also richtig große Brücken, die auch viele Jahre dauern werden, bis man die instand gesetzt hat. Ne? Und das kostet wahnsinnig viel Geld. Und das hängt natürlich auch maßgeblich damit zusammen, wie viel Kfz-Verkehr über so eine Brücke donnert und wie schwer der ist.
Genau, das Kfz-Verkehr,
ne? Also für den Fuß- und Radverkehr ist das gar kein Problem. Da halten die Brücken in der Regel noch ziemlich lange. Nur für 20.000, 30.000 Autos am Tag ist das nicht so, dass sie noch ewig halten.
Genau, das Ding, ich meine, wir machen unsere Stadt kaputt, wir machen unsere Lungen kaputt mit den Autos. Also auch Reifenabrieb ist ja durchaus feinstaubmäßig nicht zu unterschätzen. Aber jetzt mal wieder aufs Fahrrad gemünzt, was mir aufgefallen ist, ist jetzt zum Beispiel, als du über die Critical Mass erzählt hast, was da so passiert, ist diese Gemütlichkeit, die da drin steckt. Und das ist ja gerade in unserer modernen, stressigen Welt nicht unbedingt das Übliche, dass man Dinge gemütlich angehen lässt, sondern schön das Wochenende noch durchgeplant und alles Restzeit, die man hat, verbringt man dann mit Fotos auf Instagram oder wie auch immer so. Ist das auch so eine spezielle Qualität, wo du vielleicht sagen würdest, okay, wenn man mal 2-3 Stunden mit dem Fahrrad gemütlich durch die Stadt gefahren ist, das erste Mal mit der Critical Mass, dass da auch für den Gedanken des Lebenstempos meinetwegen so gesprochen ein bisschen was hängen bleibt?
Na, man entdeckt auf jeden Fall die Stadt ganz anders. Also was ich auch schon oft gehört habe, ist, dass Leute sagten, hier war ich noch nie, das kenne ich alles noch gar nicht. Und ja, natürlich, wenn man jetzt nicht, auch bei Wegen, die man alltäglich fährt, das ist so, man fährt hier in der Regel zügig. Mhm. Man guckt sich das auch alles nicht mehr so richtig an, weil man, das kennt man ja.
Man will den Weg halt nur hinter sich bringen.
Ja, so. Man will halt möglichst zügig ans Ziel kommen. Mhm. Und bei der Critical Mass fährt man ja tendenziell langsamer und dann hat man auch natürlich die Gelegenheit, sich dabei das ein oder andere auch anzuschauen und zu sehen, was sich da wie verändert hat oder wie das jetzt aussieht. Oder
das ist tatsächlich auch die Stadt ein bisschen kennenlernen, in der man meinetwegen vielleicht geboren ist und schon oder schon lange lebt oder wie auch immer. Ja, Alex, spannend. Man könnte jetzt natürlich vom 100. ins 1000. also haben wir ja eh schon gemacht, aber ins Millionste kommen, soweit würde ich es jetzt nicht ziehen. Ich würde es erstmal eher abschließen mit, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, irgendwie wäre dir jetzt noch wichtig, irgendwie abschließend zu sagen, sei es irgendwie ein Spruch, der erheitert, sei es irgendwie eine Homepage der Critical Mass oder sonst irgendwas in der Art. Ich glaube, gibt es nur Twitter, aber wie auch immer. Oder vielleicht
irgendwas. Ja, Facebook gibt es auch. Es gibt ja auch für alte Leute, so wie uns, gibt es ja auch Social Media, also Facebook.
Genau.
Und
ich lache, weil ich da der Admin bin von der Scientist for Future Facebook-Seite. Und der Harald Englisch ist ein sehr betagter, junger Herr, muss ich sagen. Ein fast schon emeritierter Professor. Oh Gott, ich hoffe, er hasst mich jetzt nicht, wenn er das hört. Und der betreut den Twitter-Account und naja, Hut ab, ne? Da käme ich nicht mehr mit.
Ja, die,
Also irgendein Abschlusssatz. Ich kann auch einfach einen sagen.
Wenn du, natürlich freue ich mich, wenn du einen schönen Abschlusssatz sagen kannst, dann bin ich da vorhin raus.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das war eine weitere Folge der Interviews für Future, heute mit dem Alex von der Critical Mass, und ich würde sagen, abgesehen davon, dass ihr dieses Interview natürlich schön anhört, vielleicht auch zweimal anhört, weil es einerseits unterhaltsam war und andererseits aber auch informativ war, beide Ebenen müssen ja ihren Raum bekommen, können wir das Ganze auch gerne weiter diskutieren bei der einen oder anderen nächsten Critical Mass. Ist ja bestimmt auch Sprechen erlaubt. Und Alex nickt ganz eifrig. Und vielleicht fahre ich auch mal als Podcast mit und mache einfach ein paar Interviews auf dem Fahrrad. Das wäre doch eine schöne Sache. Das heißt, alle, die gerne mal interviewt werden wollen auf dem Fahrrad, fahrt bitte bei jeder Critical Mass mit. Bei einer komme ich dann auch dazu. Ich sage euch aber nicht, bei welcher.
Bei der am 25.12. bestimmt, am ersten Weihnachtsfeiertag.
Da ist einer. Also die macht
das ist auf jeden Fall der letzte Freitag im Monat Dezember in diesem Jahr. Nicht sonderlich günstig.
Naja, also der 25. ist ja der, wo man schon wieder die Schnauze voll hat von Weihnachten und der Familie. Ne? Also ja. Kommt drauf an. Da kann man das mal nicht raus trinken, sondern raus radeln. Mhm. So. Aber das ist jetzt vielleicht auch individuell verschieden.
Ja, also tatsächlich, wir fahren auch im Dezember Critical Mass. Da haben wir in der Regel auch Unterstützung, weil dort ja ein sehr großes Event in Leipzig immer stattfindet oder bisher stattgefunden hat. Weihnachten, ja, das ist ein schönes großes Event. Nein, die Hacker-Szene trifft sich ja auf der neuen Messe und zumindest in diesem Jahr noch in Leipzig. Mhm. Wie es dann ab 2021 aussieht, ist ja noch unklar. Und da kommen dann also auch ganz viele Leute aus anderen Ländern und aus anderen Städten zur Critical Mass hier in Leipzig.
Genau, aus der Chaos Computer Club mit seinem dreitägigen, glaube ich. Also geht er dann über Silvester, aber sind ja schon ein paar Tage vorher da. Und ihr tut denen auch so ein bisschen Leihräder dann stellen, oder?
Es gibt Nextbike in Leipzig. Also. Und die, ja, das kriegen die ganz alleine hin.
Die kriegen eher das alleine hin. Die hätten auch die Corona-Warn-App alleine hingekriegt, aber gut. Ja, Alex, dann danke ich dir für die Infos und das angenehme Gespräch und wünsche dir noch wahrscheinlich auf dem Fahrrad einen schönen Nachhauseweg.
Ja, danke.